Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Mehr Russischunterricht in Schulen, das fordert die AfD von Sachsen-Anhalt in ihrem Wahlprogramm. Und mehr russisch-deutschen Schüleraustausch. Wir fragen, was hinter dem Kulturkampf um das Russische steckt. Dann protestiert die Stiftung Kunstfonds dagegen, dem Kulturstaatsminister Weimer und seiner Behörde eine Liste mit Jurymitgliedern zusammenzustellen. Jurymitglieder sprechen von Einschüchterung. Und wir berichten von der Retrospektive mit Werken von Marina Abramović in Berlin unter dem Titel Balkan Erotic Epic. Kultur stiftet Identität und mit Kultur kann man gut auch im Ausland für das eigene Land werben. Deshalb gibt es ja zum Beispiel das Goethe-Institut. Deshalb haben zum Beispiel Frankreich oder Großbritannien Kulturinstitute. Kultur, ganz klar, bedeutet auch Sprachkultur. Mit Sprache kann man auch Politik betreiben. Minderheiten in einem Land, das sind kulturell geprägte Minderheiten, Russen zum Beispiel, die zur Zeit der Sowjetunion in den baltischen Staaten angesiedelt wurden und jetzt in Litauen, Estland und Lettland Sprachminderheiten sind, die man politisch auch instrumentalisieren kann. Spannend, selbstverständlich auch die Frage, welche fremden Sprachen auf den Lehrplänen stehen. Wer entscheidet das, mit welchen Gründen? Beispiel die russische Sprache. Laut Statistischem Bundesamt lernen zurzeit noch 94.000 Schülerinnen und Schüler Russisch. 1992, kurz nach der Wende, waren es sage und schreibe 82% mehr. Jetzt hat die AfD in Sachsen-Anhalt in ihrem gerade verabschiedeten Wahlprogramm gefordert, das Russische wieder stärker in den Schulen unterrichten zu lassen. Außerdem solle der Schüleraustausch Russland-Deutschland wieder aufgenommen werden. Dazu Hans-Thomas Tillschneider, der kulturpolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt.
Russisch ist die bei weitem größte slawische Sprache. Und wir haben nun mal aufgrund unserer Geschichte hier im Osten Deutschlands einen Fundus an Russischlehrern. Russischlehrer aus der DDR-Zeit noch. Und daraus sollten wir Profit ziehen. Es geht hier nicht um die Weltpolitik. Dieser Ukraine-Konflikt, der wird irgendwann enden. Und dann wird Russland noch da sein. Unabhängig davon, wer da regiert. Und da brauchen wir Beziehungen. Und es ist deshalb sehr, sehr vernünftig, hier nicht alle Fäden abreißen zu lassen. Es war die pure Unvernunft der Kultusministerkonferenz, wenige Wochen nach Ausbruch dieses Konfliktes sofort alle Austauschprogramme zu kappen.
Sagt Hans-Thomas Tillschneider, der kulturpolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt. Er bezeichnet den Krieg in der Ukraine zwar nicht als Spezialoperation, wie Putin das macht, aber er spricht zweimal in diesem kurzen Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, ganz bewusst von einem Konflikt. Das spricht Bände. Über den Kulturkampf mit Hilfe der russischen Sprache möchte ich nun mit Gwendolin Sasse sprechen. Die Politikwissenschaftlerin ist wissenschaftliche Direktorin am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien und Einstein-Professorin für vergleichende Demokratie- und Autoritarismusforschung an der Humboldt-Universität in Berlin. Und sie ist jetzt zugeschaltet. Frau Sasse, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Geht es in der AfD mit solchen Forderungen um die russische Sprache, die russische Kultur und die russische Wirklichkeit? Oder geht es um unser deutsches Bild von Russland? Das muss ja nicht übereinstimmen. Kann man das eigentlich trennen?
Ja, es geht vor allem um das Bild der AfD und einiger Menschen, das betone ich bewusst, nicht der Mehrheit der Menschen in ostdeutschen Bundesländern. Sie haben eben schon darauf angesprochen, dass Herr Tillschneider mit seiner eigenen Sprachwahl den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verharmlost. Er wirbt für eine Normalisierung der Beziehungen mit Russland. Das heißt, es geht hier um die Verbindung einer vermeintlichen Sprach- und Kulturpolitik mit Außenpolitik. Und das ist sowohl interessant als auch gefährlich, weil in einem sehr ausführlichen Wahlprogramm der AfD, es ist sehr lang, das ist auch ein neuer Trend der AfD, auf Länderebene eben genau diese Verknüpfung betont wird von Bildungs- und Kulturpolitik und Außenpolitik. Und dahinter steht dann eigentlich die Gefahr auch, dass Außenpolitik auf Länderebene erfolgen soll und eben keine kohärente Politik Gesamtdeutschlands mehr ist. Und die Aussage, dass Austauschprogramme nicht hätten gestoppt werden sollen, ist auch eine bizarre Forderung oder ein im Rückblick eine bizarre Aussage. Denn wenn man sich vorstellt, diese Programme sind ja Programme gewesen zwischen staatlichen Schulen in Deutschland und in Russland. Wenn man die Realität in russischen Schulen heute kennt, wie militaristisch, patriotisch diese Ausbildung heute ist, dann kann man sich nicht vorstellen, dass man sozusagen einen harmlosen Schulaustausch organisiert. Das hatte seine Berechtigung, diese Beziehungen abzubrechen. Und es geht vor allem jetzt um das Anknüpfen an ein ja vermeintlich positives Russlandbild, das man aus der DDR-Vergangenheit ableitet.
Also da wird die Kultur, da wird die Sprache als Kulturkampf irgendwie instrumentalisiert, kann man das so sagen?
Ja, das würde ich auf jeden Fall so sagen. Das ist ein Instrument für das Wahlprogramm, für die Mobilisierung von Wählern und Wählerinnen. Und man weiß ganz genau, dass die russische Sprache zu DDR-Zeiten auf keinen Fall von allen gewollt war. Im Gegenteil, also mein Eindruck ist aus der historischen Forschung, auch aus der zeitgeschichtlichen Forschung, dass sich die meisten daran erinnern, man musste es lernen, aber man wollte es nicht und man konnte es auch heute eigentlich nicht mehr.
Heute ist Russisch weniger beliebt als das Italienische. Bedauern Sie das? Als sprachkundige Beobachterin.
Ja, ich habe auch Russisch studiert in den frühen 1990ern, als es ein großer Anreiz war, um sich neue Länder und insbesondere Russland auch zu erschließen. Aber ich würde nicht sagen, dass ich es bedauere. Also man kann die Bedeutung einer Sprache jetzt für den Schulunterricht in Deutschland auch nicht künstlich überhöhen. Es gibt nach wie vor die Möglichkeit, Russisch als Zweit-, als Drittsprache oder als zusätzliche Sprache an vielen Schulen zu wählen. Der Trend ist generell rückgängig, das haben Sie geschildert, in den ostdeutschen Bundesländern. Gibt es noch mehr Möglichkeiten, Russisch zu lernen? Aber das beruht natürlich auch auf der Nachfrage. Und natürlich ist die erste Fremdsprache Englisch nicht anzufechten. Und das Spanische löst vielleicht so langsam etwas das Französische ab oder und so weiter. Aber es geht eigentlich darum, eine Vielzahl an Sprachen auch bereitzustellen. Und wer sich wirklich interessiert hat, soll auch im Studium die Möglichkeit erhalten. Da sehe ich eher die realitätsnahe Einschätzung als sehr wichtig an. Auch in der Slawistik geht es heute nicht und nicht nur um das Russische. Also es öffnet auch den Blick dafür, dass diese Fokussierung aufs Russische viele andere Dinge verdrängt hat in der Politik, aber auch in der Slawistik. Heute gibt es mehr Fokus auch auf dem Ukrainischen, auf Polnisch, Tschechisch. Da kann man nicht wirklich sagen, dass das Russische nun wichtiger sei als alle anderen Sprachen.
Sie erforschen, Frau Sasse, politische Übergänge, Transformation. Da hat die politische Entwicklung in Russland, in Deutschland und Europa nach 89 ja viele Themen, wie soll ich sagen, generiert. Gibt es denn in diesen vergangenen 30 Jahren grundsätzlich neue Forschungsansätze für Sie? Oder sehen Sie eigentlich Entwicklungen, die auch in anderen kulturellen Zusammenhängen, Kontexten ähnlich funktioniert haben oder auch funktionieren?
Es hat sich auf jeden Fall viel getan durch die Transformationsprozesse seit den späten 80ern und 90er Jahren. Das lässt sich gar nicht auf die gesamte osteuropäische Region, wenn wir sie jetzt so bezeichnen wollen, verallgemeinern. Aber man guckt vor allem sehr viel differenzierter hin im öffentlichen und auch im politischen Diskurs. Und wir sehen es jetzt an dem AfD-Wahlprogramm wieder, ist die Sowjetunion häufig mit Russland gleichgesetzt worden in den Köpfen. Und in der Forschung war man da schon weiter, aber natürlich ist die derzeit Situation noch mal eine, wo man das ganz klar sieht und wo auch der Bevölkerung in vieler Hinsicht klar wird, wenn man heute Russisch hört, dann heißt es nicht sofort, dass man das gleichsetzen kann mit einer politischen Orientierung. Auch viele ukrainische Geflüchtete sprechen Russisch zum Beispiel. Also es hinterfragt auch das, was wir in der Forschung schon länger wussten, aber jetzt auch öffentlich sichtbar wird, dass zum Beispiel auch die Ukraine dann dadurch nicht politisch gespalten ist, dass Menschen verschiedene Sprachen gesprochen haben. Also solche Differenzierungen gibt es in der Forschung. Man hat natürlich ganz andere Zugänge zu vielen Teilen der Region bekommen. Allerdings verschließen sich jetzt auch viele welche, denn natürlich ist Forschung in Russland jetzt derzeit kaum möglich oder nur von außen möglich.
Mal in die Zukunft geschaut, wenn der Krieg in der Ukraine vorbei ist und sich Russland und der Westen tatsächlich ja wieder vielleicht annähern, tatsächlich irgendwie versöhnen. Welche Bedeutung bekommt dann denn der kulturelle Austausch? Werden dann gegebenenfalls neue Russlandbilder bei den Deutschen entstehen?
Es scheint momentan so, dass die Russlandbilder einerseits in Bewegung sind und sie sind ja durchaus spezifisch geprägt in Deutschland, sowohl in den Westdeutschen als auch in den Ostdeutschen.
Großer Unterschied.
Unterschiede, aber vielleicht eher die Geschichte dorthin ist unterschiedlich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass in den westdeutschen Bundesländern immer ein sehr realistisches Bild von Russland vorherrschte, aber der Weg zu vor bestimmten Projektionen auch einer guten deutsch-russischen Beziehung, der Weg dorthin war anders, aber ich würde nicht unbedingt behaupten, dass die Unterschiede generell so groß sind. aber die nach vorne geblickt, jetzt sind wir sehr weit weg von einem wirklichen Frieden. In die Zukunft geblickt, kann es wieder Räume geben, aber die muss es erstmal geben, die muss vor allem Russland schaffen, dass man anknüpfen könnte wieder an bestimmte Austauschformate zum Beispiel. Also da sehe ich wirklich erstmal die Notwendigkeit, dass sich diese Räume in Russland wieder auftun müssen. Das erfordert eine Veränderung des politischen Systems und leider sehen wir dafür keinerlei Anzeichen momentan. Also es wäre wünschenswert in der Zukunft, aber wir müssen es, glaube ich, sehr realistisch sehen. Und wenn man zu früh über derartige Projekte nachdenkt, wie es die AfD jetzt tut, dann gibt es auch immer das Risiko einer Instrumentalisierung. Also es muss uns bewusst sein, wenn es Austauschformate gibt, wenn es enge, auch wissenschaftliche Kooperationen gibt, das wird von einem autoritären System ausgenutzt. Hier mag das harmlos klingen und man denkt, naja, es ist ja nur Sprache und Kultur und das ist ja menschlich und schön, aber dort wird das politisch sofort genutzt und damit stärken wir eigentlich das System und verbessern nicht wirklich die Beziehungen.
Die AfD und der Versuch, in Deutschland ein neues Russlandbild zu prägen. Die Politikwissenschaftlerin Gwendolin Sasse war das, Professorin an der Humboldt-Universität in Berlin. Frau Sasse, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Guten Abend.
Vielen Dank.
Marina Abramović hat die flüchtige Kunst der Performance museumsfähig gemacht. Bei ihrer Retrospektive im New Yorker MoMA 2010, da saß sie für ihre Performance The Artist is Present die gesamte Ausstellungsdauer über während der Öffnungszeit an einem Tisch. Besucherinnen und Besucher konnten gegenüber der schweigenden Künstlerin Platz nehmen und mehr als 1500 Menschen haben diese Einladung angenommen, sie haben sie genutzt. Der Gropiusbau in Berlin zeigt jetzt eine umfassende Retrospektive mit Werken von Marina Abramović. Die serbische Künstlerin wird in diesem Jahr 80 Jahre alt und feiert ihren Geburtstag mit einem monumentalen Werk, Balkan Erotic Epic. Elemente davon sind jetzt in der Berliner Retrospektive zu sehen. Heute Abend wurde die Ausstellung mit einer Performance eröffnet. Und weil Marina Abramović in New York lebt und zurzeit nicht reisen kann, war sie diesmal nicht anwesend. Simone Reber hat die Aufführung erlebt und ist zu mir ins Studio gekommen. Einen schönen guten Abend, Frau Reber.
Guten Abend.
Zur Eröffnung hat die serbische Sängerin Svetlana Spajic gesungen. Wie passt das denn mit der Kunst von Marina Abramović zusammen?
Ja, es wurde ein Ritual. Also die Sängerin Svetlana Spajic saß wie so eine hohe Priesterin im Lichthof des Gropiusbaus mit einem hohen schwarzen Hut hinter ihr. Die deckenhohe Videoinstallation mit Gesichtern von trauernden Frauen, alle in schwarz, schwarzes Kopftuch und sie schlugen sich in ihrem Schmerz mit der Faust auf die Brust. Und zwischen den Trauernden tauchte dann auch immer wieder das Gesicht von Marina Abramović auf. Die Arbeit heißt Titus Funeral, weil die Künstlerin dieses Ritual des Schmerzes und der Trauer das erste Mal bei der Beerdigung des jugoslawischen Diktators Tito erlebt hat. Und mit dem Gesang bekam das aber die ganze Arbeit so eine allgemeinere Gültigkeit. Also wurde im Grunde wieder zu diesem archaischen Ritual, das es einmal war, und löste sich von dem politischen Kontext, wurde eigentlich in dieser Zeit zum Trauergesang für alle Toten.
Balkan Erotic Epic, das ist eigentlich ein vierstündiges Bühnenstück, das im Herbst im Haus der Berliner Festspiele zu sehen sein wird. Der Gropiusbau zeigt filmische Ausschnitte. Was verbirgt sich denn, Frau Reber, hinter diesem Titel?
Das ist ein bisschen komisches Projekt, Balkan Erotic Epic. Es ist eine Recherche, eine Reise in die Vergangenheit zu den Mythen, zu den Riten des Balkan. Auch der Versuch, sie von der politischen Vereinnahmung zu befreien. Die Künstlerin ist ja im kommunistischen Jugoslawien aufgewachsen. Ihre Eltern haben als Partisanen gekämpft. Sie waren glühende Verehrer von Tito und Marina Abramović hat selber sehr stark unter dem rigiden Regiment ihrer Eltern gelitten und jetzt versucht sie herauszuschälen, was vor der Propaganda war und landet eben bei alten serbischen Fruchtbarkeitsritualen und alle Energie, glaubt Marina Abramović, ist sexuelle Energie. Die Künstlerin war zwar in Berlin nicht anwesend, aber sie hat ein Statement über Zoom an die Presse übermittelt.
Ich glaube, dass die Künstlerinnen und Künstler die Freiheit haben, Erotik und Liebe auf ganz neue Art zu zeigen. Sie können andere inspirieren, etwas auszuprobieren. Liebe ist immer mit Schmerz verbunden, weil sie nur vorübergehend ist. Du liebst jemanden und er verlässt dich. Trotzdem ist die Liebe so wichtig im Leben, selbst wenn nicht das dabei herauskommt, was man sich erhofft. Aber verliebt zu sein und diese Energie zu spüren, ist eine essentielle Kraft für die Menschheit.
to living force in our humanity.
Ja, und in der Ausstellung wirkt diese Suche nach den Wurzeln der Erotik manchmal durchaus komisch, jedenfalls aus Frauenblick. Da sprießen dann 4 Meter hohe Penisse wie Pilze aus dem Boden. Da vereinigen sich in einem Film Menschen mit Skeletten und in der Arbeit Fucking the Ground geschieht genau das, was der Titel verspricht.
Und wie passen die anderen Arbeiten, die da zu sehen sind, zu diesem Thema, zu diesem übergeordneten Thema?
Die erklären eigentlich viel. Also in der Ausstellung sind zum Beispiel Bilder einer frühen, sehr radikalen Performance zu sehen, Rhythm 5 aus dem Jahr 1974. Da hat Marina Abramović den 5-zackigen Stern des Kommunismus aus Hölzern nachgebaut und mit Benzin übergossen und angezündet. Und danach hat sie sich in die Mitte gelegt und ist von dem Sauerstoffmangel ohnmächtig geworden. Also es ist auch ein Ritual, aber gleichzeitig so eine ganz kraftvolle, radikale Auseinandersetzung mit dem politischen System, mit der Strenge des Elternhauses, in dem sie zu ersticken drohte.
The human beings have three kinds of fear the most.
Die Menschen haben vor 3 Dingen Angst. Sie haben Angst vor Schmerz, Angst vor Leiden und Angst vor dem Tod. Und diese 3 Dinge möchte ich gerne auf die Bühne bringen, durch diesen Prozess hindurchgehen und auf der anderen Seite wieder herauskommen, frei von meinen Ängsten. Wenn ich das vor dem Publikum machen kann, mit Hilfe der Energie der Zuschauer, dann können sie das auch selbst zu Hause erleben. Ich werde dann zum Spiegel.
Genau, und diese frühen Arbeiten, die spiegeln eben genau diesen Balanceakt auf Messers Schneide. Sie sind ganz karg, ganz trocken, ganz radikal und sie spielen eben zwischen Leben und Tod. Sie balancieren über Abgründe und die neue Serie ist dann eher so ein bisschen amüsant, deftig, barock, vielleicht auch etwas entspannter, aber kommt doch an die existenzielle Intensität nicht heran, für die Marina Abramović eigentlich bekannt geworden ist.
Marina Abramović, Balkan-Erotik-Epic im Gropiusbau in Berlin zu sehen bis Ende August. Simone Rebe hat uns von dieser Retrospektive berichtet. Dankeschön. Der parteilose Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sorgt, so könnte man sagen, am laufenden Meter für Gesprächsstoff mehr. Er ruft Empörung und Ärger immer wieder hervor. Das Muster ist immer gleich. Eingriffe bei Kulturinstitutionen oder Kultureinrichtungen. Beim Haus der Kulturen der Welt war das so in Berlin, bei der Berlinale, beim Buchhandlungspreis. Und jetzt gibt's durch die Stiftung Kunstfonds eine weitere Schlagzeile. Der Kulturstaatsminister Weimer hat nämlich eine Liste mit den Namen der Kunstfonds-Jury angefordert. Die Stiftung Kunstfonds hat dazu heute ein scharfes Statement veröffentlicht. Zitat: Wir, aktuelle und ehemalige Jurymitglieder der Stiftung Kunstfonds, möchten unser Entsetzen über die politische Einmischung des Beauftragten für Kultur und Medien zum Ausdruck bringen. Unterzeichnet hat dieses Statement unter anderem der Düsseldorfer Galerist Robert Pfab. Ich erreiche ihn in den Messehallen der Art Düsseldorf. Herr Pfab, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Das BKM erstellt eine Namensliste von Jurymitgliedern, um eine Übersicht zu haben, wie es heißt. Was empört Sie daran so?
Daran ist zunächst erstmal gar nichts empörend. Empörend ist jedoch, dass diese Namenslisten sehr offen und transparent auf der Webseite des Kunstfonds einsehbar sind. Das heißt, wenn man wirklich nur wissen wollte, wer aktuell in den Jurys ist, müsste man mit einem einzigen Klick nur auf die Webseite gehen. Wenn man aber da anfragt, dann will man ja eine Botschaft senden. Dann will man sagen, wir beobachten euch, wir haben euch im Blick, seid euch mal nicht zu sicher. Das ist zumindest unser Empfinden. Und deshalb haben wir ein Statement veröffentlicht und das auch schon übrigens am 25.03. an den Kulturausschuss des Deutschen Bundestages geschickt und auch an den Kulturstaatsminister, haben aber keine Antwort erhalten. Deshalb sind wir jetzt an die Presse gegangen, um den nächsten Schritt zu gehen, weil man hört uns vorher offenbar nicht.
Mehrfach wurden schon unterschiedliche Jurylisten angefordert. Woran machen Sie das denn fest, Herr Pfab, dass es hier um Einschüchterungsversuche geht?
Naja, man muss das Ganze ja im Kontext sehen. Also wenn es nur allein um die Anfrage unserer Listen ginge, wäre das ja ein völlig harmloser Vorgang. Aber es ist ja, wir sind ja nicht im luftleeren Raum, sondern es hat ja Einmischungen gegeben. Sie haben es ja selber in der Anmoderation gesagt, Hauptstadtkulturfonds, Berlinale, Buchhandlungspreis. Und in diesem Kontext ist das eben keine Lappalie mehr, wenn dann solche Namenslisten erstellt werden. Wir wissen, dass es das Haber-Verfahren gibt. Das hat Otto Schily 2004 eingeführt. Im Zuge der 9-11-Anschläge hatte man Angst vor Islamismus, vor Terrorismus. Da hat man solche Verfahren eingeführt. Den Begriff Haber-Verfahren gibt es erst seit 2017. Aber dass man gegen Rechtsextremismus und Linksextremismus und Islamismus vorgehen muss, da sind wir ja auch d'accord. Aber hier wird ja mit diesem Verfahren gegen vollkommen harmlose Kulturförderung vorgegangen. Und das empört uns natürlich, denn wir müssen schon uns erinnern, dass es den Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes gibt, der eben besagt, dass es eine absolute Freiheit der Künstler, der Wissenschaft, der Lehre und Forschung gibt. Und die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben das nicht umsonst so früh ins Grundgesetz geschrieben mit Artikel 5, denn sie wissen, in welchem Kontext das Grundgesetz entstanden ist, unter dem Eindruck eines sehr dunklen Kapitels der deutschen Geschichte. Deshalb muss man da wach sein und aufmerksam sein. Deshalb haben wir uns zu Wort gemeldet.
Sie haben das Haber-Verfahren angesprochen. Das ist ziemlich kompliziert. Das ist im Prinzip eine Anfrage beim Verfassungsschutz und richtet sich ja gegen Extremisten eigentlich, also links und rechts.
Richtig.
Im Prinzip haben Sie nichts dagegen, haben Sie gesagt, Herr Pfarb, aber die Art und Weise, wie das dann verbunden oder instrumentalisiert wird, dieses Verfahren, um dann Verdacht irgendwie zu konstruieren unter Umständen.
Ja, genau, und auch schon damit auch so eine gewisse Einschüchterung oder so eine gewisse Sorge zu verbreiten. Ja, so man merkt das ja an sich selber, dass oder auch an Künstlerinnen und Künstlern, mit denen ich spreche, es findet dann so eine Selbstzensur statt. Oh, ich habe eine politische Arbeit, kann ich mich denn damit überhaupt noch bewerben? Ist das noch legitim? Und das sind die Methoden von solchen restriktiver Kulturpolitik. Die fängt ja immer mit kleinen Schritten an, ja, und dann steigert sich das unter Umständen hoch und deshalb haben wir gesagt, wehre den Anhängen, lasst uns selbstbewusst dagegen treten. Und deshalb haben ehemalige Mitglieder und aktuelle Jurymitglieder sich zu Wort gemeldet. Übrigens nicht der Kunstfonds als Institution, der hat schon ein eigenes Statement rausgegeben, sondern hier geht es jetzt wirklich um uns als private Personen, die in den Jurys tätig sind. Und mittlerweile haben wir schon fast 40 Unterschriften ehemaliger und aktueller Juroren und es geht weiter.
Wehret den Anfängen, sagen Sie, Herr Pfarb. Wir hatten den Kulturstaatsminister Weimer zum Gespräch angefragt. Das konnten seine Mitarbeiter leider nicht einrichten, wie Sie geschrieben haben. Sie haben aber durch einen Sprecher schriftlich unter anderem mitteilen lassen, Zitat, Jurymitglieder werden durch den Stiftungsrat des Kunstfonds in eigener Verantwortung benannt und üben ihre Tätigkeit frei und unabhängig aus. Das wird auch so bleiben. Eine Überprüfung von Jurymitgliedern ist nie erfolgt und wird auch künftig nicht erfolgen. Beruhigt Sie das dann doch ein bisschen, Herr Pfarb?
Naja, ist ja schön, wenn das erstmal so gesagt wird. Was mich persönlich überrascht ist, wir haben, wie gesagt, schon Ende März ein erstes Schreiben gesendet. Warum kann denn der Kulturstaatsminister sich nicht einfach mal zurückmelden, eine Antwort geben und sich ganz klar zu Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes bekennen? Dann wäre doch die ganze Diskussion eigentlich erledigt. Aber das tut er nicht. Und also, das finde ich halt komisch.
Also dieses Statement kommt ein paar Wochen zu spät.
Naja, es ist vor allem relativ nichtssagend, ne? Finde ich. Es ist sehr allgemein gefasst und ja, kann man sagen, es ist beruhigt ein bisschen, aber nicht wirklich, weil man ja das gesamte Agieren sehen muss. Es geht jetzt nicht allein um uns, sondern man muss ja die gesamte Kulturpolitik sehen, die im Moment eben sehr restriktiv ist, finde ich, und sehr weit Richtung AfD blinkt. Denn da sind ja Forderungen drin, die der AfD 1:1 unterschreiben würde und da muss man halt einfach aufpassen. Im Übrigen ist eben unser Statement auch eine Solidarisierung mit den anderen Fonds oder auch eben mit der Berlinale und dem Buchhandlungspreis. Das ist uns auch ganz wichtig gewesen, dass wir als Kultur jetzt wirklich zusammenstehen und auch den Kollegen aus den anderen Branchen eine Solidarität zeigen.
Ich hatte es gesagt, Sie sind Galerist in Düsseldorf, aber Sie befürchten jetzt nicht ganz konkret durch diese, ja, wie Sie sagen, restriktive Kulturpolitik irgendwelche Auswirkungen jetzt für Ihre Arbeit als Galerist?
Nein, also das fürchte ich jetzt im Augenblick
noch nicht. So schlimm ist es noch nicht.
Nein, das fürchte ich tatsächlich nicht. Aber was ich schon fürchte, ist, dass diese Einmischung in Programme von Berlinale, also Film oder Theater und so weiter, weitergehen könnte und dann auch irgendwann eine Einmischung vielleicht in das Ausstellungsprogramm von Museen gehen könnte. Und dann kommen die Galerien schon irgendwann auch in den Fokus, möglicherweise. Aber da sind wir schon noch weit entfernt. Da müssen wir jetzt auch die Kirche im Dorf lassen. Das sehe ich im Augenblick nicht. Aber es ist eben immer gut, glaube ich, auf der Hut zu sein. In einer freiheitlichen Demokratie muss so eine Debatte erlaubt sein und muss sich so ein Minister auch mal stellen. Und er kann sich ja verteidigen und kann ja ein Gegenstatement abgeben. Bisher hören wir nur lautes Schweigen. Aber immerhin hat der Vorsitzende des Kulturausschusses des Deutschen Bundestages, Herr Lehmann, uns geantwortet und hat seine Solidarität Solidarität mit uns bekundet. Das hat uns doch sehr gefreut. Die anderen Fraktionen oder auch der Kulturstaatssekretär haben sich nicht gemeldet.
Die Stiftung Kunstfonds und ihr Statement zur Erstellung von Jurylisten durch den Beauftragten für Kultur und Medien. Der Düsseldorfer Galerist Robert Pfaab ist einer der Unterzeichner. Wir haben klare Worte von Ihnen gehört, Herr Pfaab. Dankeschön, guten Abend.
Danke Ihnen, alles Gute.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der US-Rapper Kanye West ist auch in Frankreich nicht willkommen. Innenminister Nunez will ein Konzert des Musikers in Marseille verhindern, wegen dessen antisemitischer Äußerungen. Marseilles linker Bürgermeister Payan hatte bereits Anfang März erklärt, er weigere sich, dass seine Stadt zur Bühne werde für Menschen, die Hass und enthemmten Narzissmus propagierten. Großbritannien hatte West gerade eine Einreisegenehmigung für ein Musikfestival im Sommer verweigert. Auschwitz-Überlebende begrüßten das und forderten ähnliche Schritte auch von anderen europäischen Staaten. Derzeit sind für den Sommer Auftritte des Rappers in Polen und Italien geplant. Auch nach 27 Jahren ist der Rechtsstreit zwischen der Elektroband Kraftwerk und dem Musikproduzenten Moses Pelham nicht entschieden. Nach einer Verhandlung am Europäischen Gerichtshof ist nun wieder der Bundesgerichtshof in Karlsruhe am Zug. In dem Fall geht es um einen 2-Sekunden-Schnipsel aus dem Kraftwerktitel Metall auf Metall, den Pelham 1997 in einem Lied für die Rapperin Sabrina Setlur nutzte. Vor diesem Hintergrund legten die Richterinnen und Richter in Luxemburg neue Leitlinien zum Thema Sampling vor, also dem Kopieren von Musiksequenzen aus fremden Werken. Max Bauer.
Der EuGH, der hat die Hürden für das Sampling nun deutlich gesenkt, muss man sagen. Das Verwenden von fremden Kunstwerken für eigene Zwecke kann als ein sogenanntes Pastiche zulässig sein, sagt der EuGH. Das Pastiche, das ist die erkennbare Nachahmung eines Werkes, also eine künstlerische Auseinandersetzung mit einem Vorbild, und ein solcher kreativer Dialog, der müsse möglich sein. Voraussetzung ist nur, die Auseinandersetzung, die muss auch klar erkennbar sein für die, die das Vorbild eben kennen.
Die Bayreuther Festspiele organisieren sich um. Doch das geht offenbar langsamer als gedacht. Eigentlich war geplant, dass zum Januar ein neuer Generalmanager seinen Dienst antritt, Matthias Rädel von der Deutschen Oper Berlin. Doch wie das bayerische Kunstministerium mitteilte, soll Rädel frühestens nach den Festspielwochen im Sommer anfangen, also nicht vor Ende August. Begründet wird die Verzögerung mit nicht näher benannten Komplikationen bei der Einführung der neuen Verwaltungsstruktur. Die Wagner-Festspiele ringen schon seit Jahren um eine modernere Struktur. Außerdem sind die Finanzen knapp. Das Programm für das diesjährige 150. Jubiläum musste deshalb erheblich eingedampft werden. Der Astrid Lindgren-Gedächtnispreis gilt als wichtigste Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteratur weltweit. In diesem Jahr bekommt ihn der Kanadier John Klassen. Er ist vor allem durch seine sogenannte Hut-Trilogie bekannt, von der bisher nur der erste Band »Wo ist mein Hut?« ins Deutsche übersetzt ist. Die Jury begründete ihre Entscheidung damit, dass Klassen neue Perspektiven auf unseren Platz im Universum eröffne. Mit dem Astrid Lindgren-Gedächtnispreis soll nicht nur Literatur gefördert, sondern auch Kindern und Jugendlichen der Zugang zu Büchern und Geschichten ermöglicht werden.
In der deutschen Sekte der Colonia Dignidad in Chile wurden über Jahrzehnte schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen verübt. Hunderte Menschen, Deutsche wie Chilenische, wurden dort versklavt und sexuell missbraucht. Und die Colonia Dignidad diente dem chilenischen Militär unter General Augusto Pinochet während der Diktatur als Folterzentrum für Regimegegner. Colonia Dignidad, Kolonie der Würde. Was für eine zynische Bezeichnung für einen Ort des Schreckens. 2017 hat eine deutsch-chilenische Kommission beschlossen, auf dem Grundstück einen Gedenkort zu errichten. Die linke Boric-Regierung hatte dafür per Dekret die Enteignung eines großen Teils des Geländes der ehemaligen Colonia Dignidad angeordnet. Und genau diese Enteignung hat die neue Regierung des ultrarechten Politikers José Antonio Kast nun wieder zurückgenommen. Was das für die Gedenkstätte, die geplante Gedenkstätte bedeutet und das Erinnern an die Verbrechen, die dort geschahen, das wird uns nun unsere Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg erläutern. Hallo, einen schönen guten Abend.
Hallo.
Sie kennen das Gelände, waren selbst dort. Beschreiben Sie doch diesen Ort. Wie sieht das heute dort aus?
Ja, es ist tatsächlich eine bedrückende und auch absurde Situation, denn dort, wo früher gefoltert wurde, versklavt wurde, Sie haben es ja gerade beschrieben, da wird heute bayerische Volkstümlichkeit ja mit Bier und Schweinshaxe an Touristen vermarktet, denn das Gelände nennt sich heute Villa Baviera, also bayerisches Dorf. Dort ist ein Tourismus- und ein Landwirtschaftsbetrieb wird dort betrieben. Wenn man dort selber übernachtet, das kann man, ist man in genau den Gebäuden untergebracht, in denen früher ja die Gräueltaten geschahen. Und so sieht es dort auch noch aus, die Gänge des Hotels. Ich fühlte mich so ein bisschen wie in dem Film Shining, ganz ehrlich. Es waren lange Gänge, dekoriert noch wie immer aus den 60er Jahren. Es roch auch so. Es war eine gruselige Zeitreise. Und was eben jetzt auch für das gesamte Thema wichtig ist, dort leben immer noch rund 100 ehemalige Sektenmitglieder. Kinder der einstigen Führungsriege um den pädophilen Laienprediger Paul Schäfer, der ja schon verstorben ist. Und aber auch Opfer, die traumatisiert sind, wie beispielsweise Harald Lindemann, der als Kind in die Kolonia kam, dort Zwangsarbeit leistete, sexuell misshandelt wurde und nie einen Lohn, nichts dafür bekommen hatte bis heute und der weiter dort lebt, weil er auch einfach keine andere Möglichkeit hat.
Als ich 10 Jahre alt war, wurden wir waren etwa 18 bis 20 Jungs zwischen 8 und 11 Jahren, die wir jede Nacht gefoltert wurden, auch mit Strom und an den empfindlichsten Teilen am Körper, an den Genitalen, jede Nacht zum Teil in Kaltwasser reingesteckt und auf eine Platte mit Strom und solche Sachen wurden mit uns Kindern gemacht.
Aber es ist auch ganz wichtig zu sagen, dort wurden nicht nur deutsche, sondern auch chilenische Bürger versklavt und missbraucht. Und, das haben wir auch schon gehört, die Colonia Dignidad war ein wichtiger Ort, den der Geheimdienst während der chilenischen Militärdiktatur unter General Augusto Pinochet genutzt hat, unter anderem als Folterzentrum.
Ich hatte es auch schon in der Anmoderation gesagt, der Ort sollte enteignet und dort sollte eine Gedenkstätte errichtet werden. Wie sollte das ablaufen?
Man muss vielleicht vorneweg nehmen, die Verbrechen, die in der Colonia Dignidad begangen wurden, die Aufarbeitung, die läuft extrem langsam und schleppend. Es geht einen Schritt vor und anderthalb wieder zurück, weil auch diese Aufarbeitung sowohl von chilenischer als auch von deutscher Seite jahrelang behindert wurde. Die Verbrechen, die dort geschahen, die waren den deutschen Behörden beispielsweise bekannt und schon sehr früh, schon seit den 60er Jahren. Und es wurde weggeschaut. Das ist heute auch belegt und aufgearbeitet. 2016 hat sich dann der damalige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier öffentlich erstmals im Namen des deutschen Staates für die Verbrechen entschuldigt. Man muss dazu sagen, es gab im Vorfeld einen Hollywood-Film mit Daniel Brühl darüber. Es wurde 2017 eine Expertenkommission gegründet und die hat sich für diese Errichtung der Gedenkstätte ausgesprochen und auch an einem Konzept gearbeitet. Und das hat dann aber nochmal, sind dann ewig viele Jahre ins Land gezogen und dann hat erst 2024 der damalige Präsident eben angekündigt, okay, für diese Gedenkstätte, die soll auf dem ehemaligen Sektengelände stattfinden und dafür wird das dort enteignet.
Desde hace ya varios años, los gobiernos de Chile y Alemania han estado trabajando para convertir un antiguo espacio de horror.
Also er sagte, aus diesem ehemaligen Ort des Grauens und des Todes soll ein Ort der Erinnerung und der Zukunft werden und hat eben die Enteignung angekündigt. Das hat aber eben nicht nur für Applaus gesorgt, also einmal die Ex-Sektenbewohner, die noch auf diesem Gelände sind, wie eben auch Harald, den wir vorher im O-Ton gehört haben, die haben schon damals die Sorge geäußert, was passiert denn eigentlich dann mit uns? Was ist der Hintergrund? Die Ex-Colonia ist heute als eine Firmenholding, als eine private Aktiengesellschaft organisiert. Und die Entscheidungsmacht über dieses Gelände, die haben nur wenige. Und diese wenige sind wiederum die Kinder der ehemaligen Führungsriege. Also der Vorwurf steht im Raum, das System Schäfer existiert auf eine Art und Weise in diesen undurchsichtigen Strukturen weiter. Und die Menschen wie Harald, die noch nie einen Pfennig gesehen haben, die bekommen nach wie vor davon nichts ab. Und da war jetzt die große Sorge bei denen, wer bekommt eigentlich das Geld, wenn das enteignet wird? Und dann auch nochmal die große Frage, wie wird das Ganze juristisch überhaupt umgesetzt? Und da hat uns der Rechtsanwalt Winfried Hempel schon 2024 die Probleme erläutert. Er ist selbst einer, der auch in der Colonia Dignidad aufgewachsen ist.
Der schnellere Weg ist natürlich ein Dekret der Enteignung von der öffentlichen Behörde aus. was festgelegt wird, genau was der Grund und Boden ist, der da reinfällt, welche Gebäude und was auch der Preis ist, weil bei einer Enteignung wird ja der Preis des Gebäudes oder des Enteignenden an den Eigentümer dann übertragen. Und das ist dann auch wieder ein Riesenthema, an wen geht dieses Geld?
Also, wie gesagt, das Ganze wurde verschleppt. Es ist juristisch extrem schwierig und mit dem Regierungswechsel steht jetzt fest, zu dieser geplanten Enteignung wird es erstmal nicht kommen. Und damit steht eben die Frage im Raum, was passiert dann mit der Gedenkstätte?
Und wie begründet die Regierung dieses aus?
Chiles neuer Präsident, José Antonio Kast, der ist ja übrigens auch deutschstämmig, der hat die Pläne zurückgezogen, offiziell begründet mit dem Schritt, das seien extrem hohe Kosten. Das sei viel zu viel, was da von diesem Gelände, also viel zu viel Hektar, die da enteignet werden sollen. Und das koste auch zu viel in einer Zeit, in der die Kassen des chilenischen Staates leer sind, man das Geld für anderes verwenden müsse, beispielsweise für sozialen Wohnungsbau. Und außerdem sei das Bauministerium, das damals damit auch beauftragt wurde, auch gar nicht zuständig. Er sagt, das hat jetzt nichts mit ideologischen Motiven zu tun, sondern es geht einfach ums Geld. Er hat sich damals im Radiosender Cooperativa geäußert.
Wir stehen heute vor einem erheblichen Problem der Haushaltskonsolidierung und das bedeutet nicht, dass wir das Leid vieler Menschen in Chile ignorieren sollten. Aber wenn ich eine 117 Hektar große Gedenkstätte errichten möchte, halte ich das nicht für angemessen. Wir sollten den Ort auf das beschränken, was angemessen ist und nicht ganz Chile vernachlässigen, wo doch so viele Menschen dringend Hilfe benötigen.
Also er relativiert das eben und das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht, vor allem für die vielfältigen Opfergruppen der Colonia Dignidad. Das sind ja wirklich unterschiedlichste Gruppen und der enorme Verdienst übrigens dieser deutsch-chilenischen Kommission, die damals diese Gedenkstättenkonzept erarbeitet hat, war eben, sich mit allen Opfergruppen zusammenzusetzen, den Deutschen, den Chilenen, den Opfern des Sektenführers, den Opfern, aber auch der Militärdiktatur. Die haben sich früher alle gegenseitig misstraut. Und man hat jetzt eine Arbeit gemacht, mit denen sich da zusammenzusetzen. Und dieses Konzept, das wurde eben auch wieder verschleppt. Und jetzt steht man sozusagen wieder auf Null. Und die Enttäuschung ist aber auf allen Seiten extrem groß. Wir haben beispielsweise mit Paola Pebels gesprochen. Ihr Vater war während der Diktatur in der Colonia Dignidad gefangen gehalten. Und sie hat uns Folgendes gesagt.
Dieser Ort ist einer der wichtigsten ehemaligen Haft- und Folterzentren der Diktatur, wo möglicherweise die meisten Opfer verschwunden sind, deren Verbleib bis heute unbekannt ist. Wir hoffen, dass diese Regierung beweist, dass Verbindungen zwischen Colonia Dignidad und Kreisen, die in der Vergangenheit schon Täter von Verbrechen gegen die Menschlichkeit unterstützt haben, in einem Staat, der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verteidigt, keinen Platz haben.
Also man hört ihrem O-Ton ja schon eine Kritik auch an dem Präsidenten José Antonio Kast raus. Man muss ja sagen, er ist der rechteste Präsident, den Chile seit der Rückkehr zur Demokratie 1990 hatte. Und er hat auch immer wieder in seinen öffentlichen Auftritten die Verbrechen der Militärdiktatur relativiert. Er hat sich auch als Bewunderer des ehemaligen Diktators Pinochet ausgegeben, der ja eben, wie gesagt, ganz eng mit der Colonia zusammengearbeitet hat.
Die Pläne auf dem Gelände der Colonia Dignidad, eine Gedenkstätte zu bauen, hat die neue ultrarechte Regierung gestoppt. Anne Herberg hat uns die Hintergründe erläutert. Frau Herberg, danke schön.
Vielen Dank für das Interesse.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Der Roman Only Margot von Ruffy Thorpe ist ein Bestseller, im vergangenen Jahr auch auf Deutsch erschienen. Die Geschichte handelt von einer Studentin, die eine Affäre mit ihrem Professor hat und ungeplant von ihm schwanger wird. Sie entscheidet sich für das Kind, steht aber bald vor dem Problem, wie soll sie ihren Sohn ernähren ohne eine abgeschlossene Ausbildung. Sie fängt an zu arbeiten bei einer Plattform für erotische Inhalte. Jetzt wurde dieser Roman verfilmt. Ob diese Serie Erfolgsaussichten hat, das sagt uns nun unsere Serienkritikerin Simone Schlosser, die uns auch noch den Geheimtipp Jury Duty vorstellt.
Margot kann nicht sagen, man hätte sie nicht gewarnt. Ihre beste Freundin, ihre Mutter und erst recht der Professor. Alle raten ihr davon ab, das Kind zu bekommen. Aber Margot hat ihren eigenen Kopf. Und da sitzt sie nun in einer Wohnung, die sie nicht bezahlen kann, mit einem Baby, das mehr Windeln braucht, als sie über die Kreditkarte abrechnen kann. Margot's Got Money Trouble heißt die Serie im Original. Und damit ist alles gesagt. Margot hat Geldprobleme und niemanden, der sie unterstützen kann. Ihr Vater ist ein ehemaliger Wrestler, ihre Mutter war Kellnerin bei Hooters. Doch was klingt wie ein tristes Sozialdrama, ist in Wahrheit eine unterhaltsame Mischung. Eine fantasievolle, liebenswerte Geschichte über Familie, Emanzipation und Sexarbeit.
Ich muss Geld verdienen. Ich würde jeden Job annehmen. Ich wäre sogar bereit, Gräber zu schaufeln.
Das haben Sie doch bereits getan.
Aber Margot lässt sich nicht unterkriegen, sondern sie besinnt sich auf das, was sie am besten kann, Geschichten erzählen. Nur formuliert sie die jetzt nicht mehr fürs Studium, sondern für die Internetplattform OnlyFans. Dort kreiert Margot ihre eigene Science-Fiction-Persona, einen sexy Alien, der gegen Geld die Penisse fremder Männer bewertet. Und das ist nur der Anfang, denn je mehr sie von sich preisgibt, desto höher sind ihre Einnahmen, aber auch ihre Probleme. Denn nicht alle verstehen ihre Arbeit als Kunst.
Hör niemals auf den Schwachsinn, den hier manche Menschen ungefragt von sich geben. Du bist mein Leben, Kleiner. Wie konnte ich das nur zulassen?
Die Serie gibt darauf eine relativ keusche Antwort. Ihre Version von OnlyFans hat mit der echten Plattform ungefähr so viel zu tun wie Margos Leben mit dem einer tatsächlichen Alleinerziehenden. Man kann das der Serie vorwerfen, dass sie sich dennoch lohnt, liegt vor allem an der Besetzung. Besonders an Michelle Pfeiffer und Elle Fanning. Sie spielen hier Mutter und Tochter. Beide sind eigentlich zu alt für die Rollen, aber was sie an Jahren zu viel haben, gleichen sie durch ihren Charme wieder aus. Dazu kommen Nick Offerman als gealterter Wrestling-Star und Nicole Kidman, die zur Abwechslung mal nicht die traurige Reiche spielt, sondern eine bodenständige Anwältin aus der Mittelschicht. Und so ist die Serie am Ende vor allem eins: ein etwas verzerrter, aber unterhaltsamer Blick auf die soziale Wirklichkeit, bei dem man am Ende traurig ist, wenn die Serie nach 8 Folgen vorbei ist. Das Herz am richtigen Fleck. Das hat auch diese Serie, Jury Duty. Wobei der Titel noch aus der ersten Staffel stammt, die in den USA zum Überraschungserfolg wurde. Damals ging es um einen Gerichtsprozess. Diesmal steht im Mittelpunkt eine kleine Firma. Rocking Grandma's Hot Sauce, ein Familienbetrieb, der scharfe Soße herstellt. Geblieben ist allerdings die Erzählweise. Und die ist das eigentlich Bemerkenswerte. Denn Jury Duty ist eine Mischung aus Comedy, Dokumentation und versteckte Kamera. Alle Figuren in der Serie sind erfunden, abgesehen von einer Person, Anthony. Er ist neu in dem Unternehmen und wurde eingestellt, um die Firma bei ihrem jährlichen Retreat zu begleiten. Eine Woche auf dem Land mit Seminaren, Workshops und Teambuilding. Erzählt wird diese Geschichte im Stil einer Dokumentation. Wobei Anthony eben der Einzige ist, der nicht weiß, dass es keine echte Dokumentation ist, sondern eine Art Reality-Experiment mit ihm in der Hauptrolle.
Für Rockin' Grandma's Hot Sauce sind das aufregende Zeiten, weil unser Betriebsausflug vor der Tür steht. Okay. Und dabei sollten Sie uns zur Seite stehen.
Willkommen auf der O'Canyon Ranch.
Oh ja!
Doch in dieser Woche läuft schief, was nur schief laufen kann. Der Chef benimmt sich daneben, Anthony muss für ihn einspringen und dann droht auch noch ein großer Konzern damit, diesen kleinen, netten Familienbetrieb zu übernehmen. Der Einzige, der das angeblich verhindern kann, ist Anthony. Und der gibt alles. Wie schon in der ersten Staffel hätten die Verantwortlichen keine bessere Person finden können. Denn während es der Rest darauf anlegt, ihn um jeden Preis aus der Fassung zu bringen, bleibt der 25-Jährige ganz bei sich und tut alles für diese Menschen, die er gerade erst getroffen hat. Anthony ist aufrichtig, freundlich und interessiert. Und fast zu gut, um wahr zu sein. Dementsprechend wird in den USA schon spekuliert, ob er nicht doch eingeweiht war. Die Macher weisen das zurück. Und wer möchte ihnen widersprechen? Ist Jury Duty doch eine der lustigsten, warmherzigsten Serien des Jahres. Man sollte sie allerdings im Original angucken.
Simone Schlosser mit einem Blick auf zwei aktuelle Serien. Die Serie Jury Duty ist zu sehen auf Prime Video und Only Margot startet auf Disney+. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons heute von Gregor Sander.
Liedersamplen ist kein Verbrechen, titelt die Süddeutsche Zeitung erleichtert und berichtet über einen juristischen Prozess, der seinesgleichen sucht und den der Berliner Tagesspiegel so zusammenfasst: 2 Sekunden Musik, 27 Jahre Streit und eine weitreichende Entscheidung. Worum so lange gestritten wurde, erklärt Wolfgang Janisch in der SZ. Der Produzent Moses Pelham hatte aus dem 1977 erschienenen Kraftwerkstück Metall auf Metall zwei in der Tat sehr metallisch klingende Sekunden entnommen und daraus einen Beat für den Song Nur mir gesampelt, mit dem Sabrina Setlur 1997 ein ziemlich erfolgreiches Album bestückte. Zwei Bandmitglieder von Kraftwerk klagten dagegen, weil sie das als geistigen Diebstahl empfanden. Moses Pelham berief sich auf die künstlerische Freiheit. Involviert waren am Ende der Bundesgerichtshof, das Bundesverfassungsgericht und der Europäische Gerichtshof. Letzterer erlaubt diese Art des Samplings nun und Michael Hahnfeld erklärt das in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung für den Fall, dass es sich um Pastiche handelt und das neue Werk in einem erkennbaren künstlerischen und kreativen Dialog durch Nachahmung des Stils eine Hommage oder eine humoristische oder kritische Auseinandersetzung mit dem Original steht. Pastiche bedeutet auf Französisch Nachahmung, aber ganz so eindeutig wie für die Kollegen in der SZ und in der FAZ ist das Samplen für den Kommentator des Tagesspiegels nicht, der hier so vorgestellt wird. Frederik Döhl ist Honorarprofessor für digitalen Wandel an der Universität Marburg. Er verfolgt den Rechtsstreit seit 2008 und hat zwei Bücher dazu geschrieben. Dieser Experte hält den Begriff Pastiche nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für viel zu weit auslegbar und erwartet Folgendes. Es wird nun viel Streit geben, was von dieser recht schwammigen Definition erfasst ist und was nicht. Klar ist, es wird ab heute viel weniger erlaubnisfrei zulässig sein als nach altem Recht. Unklar ist hingegen, welche Folgen das haben wird für professionelle Kreative, Kreativwirtschaft und digitale Alltagskultur im Web. Ganz eindeutig wütend ist hingegen Simon Strauß und er erklärt in der FAZ auch auf wen. Die SPD-Fraktion im Stadtrat hat sich völlig überraschend dafür ausgesprochen, das Chemnitzer Sprechtheater und das Opernhaus aus Kostengründen zusammenzulegen. Alle fünf Sparten des Chemnitzer Theaters, also Musiktheater, Ballett, Schauspiel, Figurentheater und Philharmonie, sollen zukünftig unter dem Dach des Opernhauses zusammengedrängt werden, beklagt Strauß und erklärt seine Wut auf diese fast schon übliche Sparmaßnahme so. Letztes Jahr war Chemnitz europäische Kulturhauptstadt. Letztes Jahr tat man von Seiten der Stadtoberen so, als gäbe es kaum Wichtigeres als die Kultur, kaum Wichtigeres als die Kunstvereine, Museen und Spielstätten der Stadt. Da gab man sich öffentlichkeitswirksam den Anstrich der Kunstsinnigkeit. Aber kaum sind die Zelte abgebaut, kaum ist die Karawane weitergezogen, wird die Kunst wieder an den Katzentisch verwiesen. Über einen ganz anderen Umgang mit Geld lesen wir in der SZ. 1 Million Euro für ein Buch, fragt Christiane Lutz und erklärt uns, dass es sich dabei nicht um Fiktion handelt, sondern um den realen spanischen Literaturpreis Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana. Gewonnen hat die Million dieses Jahr die argentinische, in Berlin lebende Autorin Samantha Schweblin. Ausgelobt wird diese Wahnsinnssumme vom spanischen Flughafenbetreiber Aena, was das heimische Feuilleton eher kritisch sieht. Die Summe sei obszön, schreibt El País, das Geld gewissermaßen unanständig, da es von einem staatsnahen Unternehmen komme, zudem sei das unverhältnismäßig viel Geld für eine Einzelperson. Die SZ-Kritikerin widerspricht hier ihren spanischen Kollegen fröhlich und fordert stattdessen deutsche Nachahmung, der wir uns hier einfach mal anschließen. Wie wäre es etwa mit dem Dirk Rossmann Literaturpreis?
Der Blick in die Feuilletons war das von Gregor Sander und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Rölke. Auch heute danke für Ihr Interesse. Guten Abend.